Moin und herzlich willkommen zu unserem Podcast CO2 neutral und dieses Mal wieder mit unserem Format des Corporate Sustainability Briefings. Und mit mir ist heute auch nicht Alexandra wie sonst, sondern Julia. Und ich freue mich sehr, dass wir heute die Folge gemeinsam machen. Wie geht's dir denn?
Ja, ich freue mich auch. Danke dir. Mir geht's ganz gut. In meiner Wohnung ist es auch noch gut aushaltbar. Jetzt auch noch um 14 Uhr, muss ich sagen.
Schön. Und es kommt nochmal was ganz Besonderes zusammen, Julia. Das ist nämlich in Summe die 200. Folge, die wir aufnehmen. Und also wie krass, dass wir schon so viele Folgen haben. Und wie schön, dass du Teil dieser Folge bist.
Ja, danke. Ich freue mich sehr, Teil dieser besonderen Folge zu sein. Als du mir das vorhin geschrieben hast, war ich echt so, wow, was? 200 Folgen? Wahnsinn.
Also ich kann es eigentlich auch noch nicht glauben. Genau, aber wir starten rein. Du hast uns ein paar News mitgebracht. Was ist denn so passiert in der Sustainability-Welt?
Ja, also in der europäischen Regulatorik ist mal wieder einiges los. Die EU-Kommission hat viel zu tun, jetzt auch noch im Sommer. Wichtig ist hier vor allem zu wissen, dass der bisherige VSME, also der freiwillige Standard für kleine mittelständische Unternehmen, jetzt zum allgemeinen Voluntary Standard wird. Und an dem können sich jetzt alle Unternehmen, die eben nach Omnibus aus der CSRD gefallen sind, auch orientieren. Die EU-Kommission hat diesen Monat die öffentliche Konsultation durch Unternehmen und Stakeholder beendet und ist jetzt so an der Überarbeitung. Und spätestens im September wird dann da auch jetzt der finale Rechtsakt erwartet. Inhaltlich ist es vor allem wichtig zu wissen, dass der sogenannte Value Chain Gap vorgibt, dass Unternehmen, die eben weiterhin in der Berichtspflicht sind, von ihren Partnern, die eben rausgeflogen sind quasi durch den Omnibus, also Unternehmen mit unter 1000 Mitarbeitenden, keine Daten verlangen können, die über den Voluntary Standard hinausgehen. Das ist natürlich jetzt super relevant, weil natürlich viele quasi nicht mehr berichtspflichtig sind nach CSRD, aber eben noch als Zulieferer unter Berichtsdruck quasi geraten können. Und im gleichen Zeitraum hat tatsächlich die ESRS 2.0 Konsultation auch stattgefunden, also die Überarbeitung der ESRS. Und auch hier wird ein finaler Rechtsakt dann im September erwartet.
Es hört nicht auf, die Regulatorik wird uns wahrscheinlich noch die nächsten Wochen, Monate, vielleicht sogar Jahre jedes Mal begleiten. Aber so ist es nun mal, ne?
Das ist eine wunderschöne Überleitung, denn es kommt noch ein regulatorisches Thema, tatsächlich noch zwei, aber eins auch noch in der europäischen, weil von der einen Konsultation springen wir zur nächsten, nämlich die der CS3D. Und da läuft nämlich jetzt aktuell diese EU-Konsultation zu den Lieferkettenleitlinien. Also hier sind wirklich Unternehmen, NGOs, Verbände, Investoren und wer auch immer sich berufen fühlt, dort noch seine Meinung loszuwerden, wirklich aufgerufen, eben sich über einen Fragebogen einzubringen. Die Leitlinien sollen ja am Ende Fragen der Sorgfaltspflicht klären, zum Beispiel in den Bereichen Risikoermittlung, Stakeholder-Einbindung oder auch Abhilfemaßnahmen. Wir wissen alle, ne, der Omnibus ist rübergerollt, auch hier gab es krasse Änderungen. Nur noch sehr, sehr große Unternehmen mit über 5000 Mitarbeitenden und mehr als 1,5 Milliarden Euro Umsatz sind betroffen und auch hier die endgültigen Leitlinien werden erst im ersten Quartal 2027 wahrscheinlich geplant und müssen dann ja auch noch in nationales Recht überführt werden. Also du hast es ganz richtig gesagt, dieses Thema wird uns noch lange begleiten.
Und du meintest, du hast sogar noch eins mitgebracht, ne?
Aber das ist tatsächlich ein ganz anderer Standard und das fand ich super spannend, weil nämlich die Science-Based Targets Initiative, wir kennen sie alle, SBTI, die haben ja so einen Dekarbonisierungsstandard, den Corporate Net Zero Standard und der wurde auch jetzt im Juni neu aufgelegt. Und die Science-Based Targets sind ja super relevant, einfach auch international. Mehr als 11.000 Unternehmen und Finanzinstitute haben ihre Klimaziele durch die SBTI validieren lassen und die decken damit sogar 41% der globalen Marktkapitalisierung ab. Und was ändert sich jetzt? Also die SBTI haben wirklich die größte Anpassung seit ihrer Existenz quasi vorgenommen und gehen jetzt viel konkreter rein in die Umsetzung. Carbon Removal wird ein verpflichtender Bestandteil von Net-Zero-Strategien und somit zum super strategisch relevanten Thema für Investitionen. Das Ganze ist aufgeteilt in drei Phasen und soll langfristig aber auch für Unternehmen besser umsetzbar sein. Es gibt neue Anforderungen und auch stärkere Anforderungen in Scope 3 und auch daran, wie man eben gemeinsam mit seinen Partnern, mit seinen Lieferanten eben im Bereich Dekarbonisierung arbeiten kann. Außerdem hat sich die SBTI auch stärker mit dem ISO-Standard abgestimmt Und das soll einfach global die Dekarbonisierungsstrategien, Standards und, ne, also einfach harmonisieren, sodass es eben auch für Unternehmen dann einfacher wird in der Umsetzung. Und insgesamt heißt es, man wird flexibler und pragmatischer, aber eben auch mit einer anderen Erwartungshaltung. Also weniger auf Zielsetzung, sondern wirklich eben so machen wir es jetzt.
Finde ich mega spannend. Vor allem, ich finde, das zeigt auch immer wieder, ja, vielleicht politisch, noch regulatorisch machen wir hier und da vielleicht Rückschritte. Aber wenn so viele Unternehmen sich den Science-Based-Targets auch angeschlossen haben und das jetzt auch adaptieren, wir sind mittendrin sozusagen. Und Carbon Removal und so finde ich auch mega spannend, dass es jetzt Teil wird, weil es ja auch nochmal eine andere Wahrhaftigkeit am Ende reinbringt. Also irgendwie schöne Entwicklung, ne?
Ja, total. Fand ich irgendwie auch so, dass es eben auch nochmal so konkreter und für Unternehmen, also wie es scheinbar ist, auch einfach leichter umsetzbar wird. Das fand ich auch super spannend. Und das ist auch nochmal eine ganz schöne, du hast mir wieder eine schöne Überleitung gegeben. Meine letzten News quasi. Genau, also ich habe mir jetzt so ein bisschen verkniffen, nochmal die aktuelle Hitzewelle hier aufzunehmen, ne, weil ihr habt ja schon viel drüber gesprochen in den letzten Monaten. Es wird immer heißer, obwohl natürlich die prognostizierten wirtschaftlichen Einbußen von bis zu 6% tatsächlich auch ein kleiner Fail sein könnten. Aber nee, Spaß beiseite. Ich habe noch einen ganz interessanten Artikel aus der Financial Times mitgebracht, der so ein bisschen an das anknüpft, auch was anfangs schon gesagt wurde, nämlich einfach diesen generellen Rückbau des Green Deal in Europa. Und in dem Artikel geht es einfach um ein Unternehmen, was super früh schon eben in Finnland in der Stahlproduktion auf Dekarbonisierung gesetzt hat. Aber es wird eben auch nochmal gezeigt, was die EU sich einfach so alles geleistet hat in den letzten 12 Monaten. Also wir haben das Verbrenner aus 35 abgeschwächt. Ein Klimaziel für 2040 mit Anrechnung von CO2-Zertifikaten wurde beschlossen. Omnibus mit all den Anpassungen, die wir eben schon nochmal gesehen haben. Und die EUDR erneut verschoben, ETS2, ne, und so weiter. Also es sind ja laufende Themen. Und was irgendwie ganz spannend war in dem Artikel, was eben auch zu dem passt, was du gerade nochmal sagtest, ist, dass sich natürlich viele Unternehmen damit schwer tun. Aktuell auch gerade die, die Vorreiter waren, die werden eher bestraft. Aber am Ende wird halt trotzdem herausgestellt, dass Unternehmen ihre Strategien besonders jetzt langfristig an Markt- und Kapitalanforderungen ausrichten müssen und weniger irgendwie an schwankenden Regulatorik-Themen, weil nur so können sie sich halt auch Wettbewerbsvorteile leisten, also sicherstellen, besonders bei Effizienz, Dekarbonisierung, ne, darum ging es gerade, CO2-Bepreisung und auch natürlich in der Vorbereitung für die CBAM. Und es gab noch eine andere super spannende Bewegung im Nachhaltigkeitsmarkt im Juni, nämlich bei CDP. Das ist so eine große Plattform für Umweltoffenlegung und Klimadaten, ist Permira eingestiegen, ein Private Equity Unternehmen. Und die folgen damit ihrer eigenen Energietransitionsstrategie. Und ich fand das irgendwie auch nochmal voll bezeichnend, wenn so ein Unternehmen halt in diese Plattform einsteigt, dass eben einfach Klimadaten, Biodiversitätsstrategien, Transitionspläne und so weiter, ne? Das wird ja einfach jetzt nicht mehr weggehen. Das sind so relevante Kennzahlen für Kreditvergaben, für Versicherungen, für Risikobeurteilungen. Das sagen wir ja auch immer die ganze Zeit. Und das fand ich auch nochmal ein schönes Beispiel. Einfach so, bleibt dran, es ist wichtig.
Genau. Und unser letzter Punkt, du meintest gerade zu mir, du hast ein bisschen das Yay und unser neues Format KI und Sustainability in eins noch verpackt für uns.
Genau. Also es ist so, ich finde eure neue Kategorie richtig cool. Also ich glaube, da wird ja noch einiges auf uns zukommen. Und es ist natürlich nur so ein halbes Yay, weil wir alle, ja auch, also ich komme gleich dazu, aber mein erster Gedanke war so ein bisschen yay, weil ich habe wirklich einen tollen Vortrag von der Gründerin der Sustainable AI Group, Dr. Sasha Lucchioni, gesehen. Die war bei den Turing Lectures und das kann ich dir wirklich nur sehr oder allen Hörerinnen und Hörern sehr ans Herz legen, sich das einmal anzuschauen. Die Sustainable AI Group ist ein relativ neu gegründetes Forschungs- und Beratungsunternehmen, das Organisationen dabei helfen möchte, eben ihren ökologischen Fußabdruck der KI-Nutzung zu messen und zu reduzieren. Und sie hat eben einfach so ein krasses Wissen. Also die ist halt Forscherin, ne? Und aber eben auch in der Anwendung. Und die hat einfach so mal so die ganze Geschichte von KI aufgezeigt. Die hat irgendwie Auswirkungen natürlich auch klar, die ganzen Risiken, Umweltauswirkungen und so gezeigt, aber sie hat auch noch mal so ein paar neue Möglichkeiten für nachhaltige KI irgendwie gezeigt. Und was ich zum Beispiel auch noch gar nicht so auf dem Schirm hatte, sind sogenannte Small LMs. Also das sind so kleinere hybride Modelle, die aber halt auch richtig, richtig gut sind. Also gerade für dafür, was viele Menschen ja mit KI machen, also viel Sprachgenerierung. Und die kann man zum Beispiel über Hugging Face oder so beziehen. Aber auch Google hat eine eigene, nämlich Gemma. Und die steht Gemini jetzt in gar nicht so viel nach. Und genau, das fand ich irgendwie nochmal so einen ganz spannenden Punkt. Und da hat sie auch nochmal so ein paar andere Beispiele genannt. Aber worauf sie eben am Ende in ihrem Vortrag auch aus war, war so der Punkt, dass ja eigentlich Organisationen auch einfach so einen großen Hebel haben. Und ich finde, Maike, das passt auch nochmal so zu dem, was wir neulich auf unserem Strategietag von der Keynote haben, die ja auch bei euch im Podcast war, dass eben einfach Organisationen, ne, und das predigen wir ja auch immer mit unseren Kunden, Organisationen bestehen aus Menschen und Menschen haben ja nun mal einfach irgendwie Möglichkeiten so. Und du kannst als Organisation einfach an so vielen Themen mit Governance, Befähigung, Aufmerksamkeit und so weiter noch ansetzen. Und das war irgendwie so ein voll positiver Punkt, den sie so beschrieben hat, den ich richtig schön fand. Und dann hat sie noch einen weiteren Hebel genannt, nämlich, dass Organisationen ja auch einen krassen Forderungsanspruch eigentlich an KI-Unternehmen stellen können, so zur Offenlegung von Umweltdaten. Ne? Also so, weil so viele Unternehmen nutzen ja diese Tools und gerade im Bereich Energie, Wasser, Landnutzung und so gibt's ja einfach bisher super wenig Offenlegung von den großen Organisationen. Und das wird irgendwie jetzt ja auch nochmal auf einer ganz anderen Ebene diskutiert. Ich weiß nicht, ob du es schon mitbekommen hast, aber vor 3 Tagen hat ja der UN-Generalsekretär Antonio Guterres auf der London Climate Action Week die AI Environmental Transparency Initiative ins Leben gerufen. Ja. Das ist eine Initiative, die von der UN eben jetzt genau gestartet wurde und die basiert tatsächlich auf einem ziemlich alarmierenden Bericht der UN. Dort steht einfach drin, dass die Rechenzentren voraussichtlich 945 Terawattstunden Strom bis 2030 verbrauchen werden, den Wasserverbrauch äquivalent zu dem Bedarf von 1 Milliarde Menschen und 15.000 Quadratkilometer Fläche beanspruchen werden. Und das sind einfach so krasse Zahlen. Und er sagt halt, dass die Umweltkosten bisher auch relativ falsch erfasst wurden. Die meisten Bewertungen konzentrieren sich halt nur auf CO2-Emissionen beim Training der Modelle. Und es ist eben auch so, dass diese 3 Fußabdrücke halt sich nicht parallel entwickeln, sondern CO2-Senkung heißt nicht gleich auch Wasserverbrauchsenkung. Und ja, ich glaube, dass das Thema einfach, obwohl es so alarmierend ist, durch diese Initiative der UN einfach nochmal jetzt eine andere Aufmerksamkeit bekommt. Also viele Menschen, die sich eben mit dem Thema Nachhaltigkeit und KI befassen, sehen das auf jeden Fall als richtigen Schritt, also als großen Schritt in die richtige Richtung und auch so ein bisschen als Ansporn und hoffen natürlich, dass das jetzt auch Wirkung dann ein bisschen erzeugt.
Ja, voll spannend, weil ich finde halt auch, also es geht ja nicht weg. KI ist da, um zu bleiben und genau eigentlich noch mehr auch Kapazitäten zu ziehen. Und von diesem Punkt, den du nochmal rausgearbeitet hast, dass ja eigentlich wieder vor allem die Unternehmen und Konzerne so einen Hebel haben, nochmal total relevant. Das ist ja auch so ein bisschen der Grund für den Podcast an sich, ne? Als Privatperson komme ich irgendwann an meine Grenzen, aber Unternehmen skalieren einfach nochmal viel mehr. Deswegen voll gut, dass da einfach reingeschaut wird. Und ja, allein wenn ich bei uns intern denke, ne, wir fangen jetzt auch an zu diskutieren, welches Modell ist eigentlich für welche Anfrage sinnvoll, damit wir auch hier einfach irgendwie einigermaßen ressourcenschonend unterwegs sind, in dem Wissen, dass wir KI aber auch brauchen für unseren Job. Also ist ja auch immer so ein schmaler Grat, den man gehen muss, finde ich. Aber mega spannend. Und ich nur nochmal der Vollständigkeit halber für alle HörerInnen, du hast auch den Podcast mit Dr. Eva Gengler eben verwiesen, die zu feministischer KI berichtet hat, fand ich auch super spannend. Teilhabe sozusagen für jegliche Menschen an KI lohnt sich auf jeden Fall da auch mal reinzuhören. Und dann kann ich eigentlich nur sagen, vielen lieben Dank, Julia, für die vielen krassen News und die Zusammenstellung. Das hat großen Spaß gemacht und auch geil, dass du das so präzise und prägnant auf den Punkt gebracht hast. Ich glaube, das wird eine tolle Folge. Danke dir.
Danke dir auch und hab ein schönes Wochenende.